ARD. SWR Kultur. Forum.
Die Oscars 2026. Make Hollywood Great Again mit Carsten Umlauf. Die Oscar-Nacht ist vorüber und wie rauschend oder doch eher ernüchternd sie gewesen ist, darüber gibt es seit gestern viele verschiedene Meinungen. Es hätte ein in vieler Hinsicht historischer Abend sein können. 16 Mal war zum Beispiel das Südstaaten- und Vampir-Drama Blood and Sinners nominiert. So viel wie kein Film je zuvor. Am Ende hat der Film 4 Preise bekommen. Die Auszeichnungen für Regie und bester Film hat aber die dystopische Satire One Battle After Another abgegriffen und wurde somit als Sieger des Abends identifiziert. Gab es neben diesem sportlichen Aspekt auch Hinweise, was Hollywood möglicherweise wieder Größe und Relevanz verschaffen könnte, beziehungsweise was wäre darunter überhaupt zu verstehen? Die Filmbranche befindet sich seit Jahren in der Krise. Kann sie sich auch im Nachgang der Oscars freischwimmen mit ausgezeichneten Geschichten, Bildern und Besetzungen? Oder wird vor allem der Druck spürbar, mit dem sie unter der Trump-Regierung zu kämpfen hat? Darüber spreche ich heute mit der Filmkritikerin Arabella Wintermeyer, dem Filmwissenschaftler Professor Vinzenz Hediger von der Uni Frankfurt, seit diesem Jahr an der Cinemathek Suisse, und mit Anja Dierberg-Siebler, einer der erfolgreichsten deutschen Castingdirektorinnen. Das sind diejenigen, die für die Besetzung eines Films zuständig sind und für die es in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine eigene Oscar-Kategorie gab. Frau Dierberg-Siebler, Sie konnten nicht gewählt werden, aber Sie haben selbst mit abgestimmt. Sie sind wie einige Handvoll anderer Deutscher Mitglied der Filmakademie. Sind Sie denn jetzt so mit einmal drüber schlafen, mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden?
Ja, kann ich ganz klar sagen. Also ich freue mich sehr, dass One Battle After Another den Preis für den besten Film bekommen hat. Und was mich natürlich wahnsinnig zufrieden macht, ist, dass es das erste Mal in der Geschichte der Oscars auch einen Oscar für die Castingleistung gegeben hat. Und auch da kann ich Cassandra Kulukundis nur gratulieren zu diesem hervorragenden Ensemble in dem Film. Und ich finde, sie hat den Preis auf jeden Fall verdient.
Da können wir vielleicht später nochmal genauer drüber sprechen. Das ist die Casterin von One Battle After Another. Es gibt ja immer so eine Oscar-Kampagne. Frau Dierberg-Siebler, hatten Sie nach der Stimmabgabe nochmal das Gefühl, ich würde mich gerne umentscheiden, da gibt es doch den einen oder anderen, den ich vielleicht dann doch weiter vorne sehe. Wie geht man an so eine Stimmabgabe ran?
Also ich bin jemand, der wirklich bis zur letzten fast Sekunde mit der Stimmabgabe wartet oder das hinauszögert, weil es gibt die Gelegenheit, auch in Deutschland viele oder einige der Filme im Kino zu sehen, was ich natürlich bevorzuge, anstatt sie auf der Plattform anzuschauen, da es auch eine sehr große Anzahl an Filmen ist, die es anzuschauen gilt, braucht es seine Zeit und deswegen komme ich bis zum letzten Moment eigentlich erst dazu, mich mit allen Filmen, die nominiert sind, mit allen Preisträgern, die, sage ich jetzt mal so, gerade meinen Bereich betreffen. Also ich lasse dann manchmal schon auch andere Sektionen aus, die ich nicht beurteilen kann, zum Beispiel den Sound. Da fühle ich mich nicht berufen, damit abzustimmen, aber alles, was mich betrifft und meine Profession, da stimme ich ab und versuche, wie gesagt, möglichst alles und viel zu sehen und auch die Interviews, die vorher gegeben werden, also mich möglichst umfassend zu informieren über die Filme.
Arabella Wintermeyer, im Vorfeld war ja viel von dem Zweikampf um den besten Film die Rede zwischen Sinners und One Battle After Another. Am Ende gab es einen einigermaßen deutlichen Gewinner. Hat denn auch aus Ihrer Sicht der bessere oder vielleicht sogar insgesamt der beste Film gewonnen?
Ich muss leider sagen, nein, und auch meiner Vorrednerin in dem Punkt widersprechen. Die Oscars sind für mich aber auch nicht unbedingt der Rahmen, in dem tatsächlich der beste Film eines Jahres prämiert wird, sondern sie sind für mich vor allem interessant als eine Art Seismograph dafür, was Hollywood gerade sein will oder auch was es honorieren möchte. Und wenn man One Battle After Another vor diesem Hintergrund betrachtet, dann passt es doch wieder sehr gut ins Bild, ist vielleicht sogar die logischste Wahl, die an diesem Abend möglich war. Denn wenn man sich auch diesen Film genauer anschaut, dann funktioniert Paul Thomas Andersons Werk hier sehr nach einer ähnlichen Logik wie der Verleihungsabend selbst, lustigerweise. Das Politische wird postuliert, aber es wird nicht wirklich eingelöst. Wenn wir kurz bei One Battle After Another bleiben können, dann gibt es ja diese zwei sehr gegensätzlichen Antagonisten. Wir haben den linken Terroristen auf der einen Seite, wir haben den ultrarechten Militär auf der anderen. Das heißt, es gibt ein hochpolisiertes Tableau, aber tatsächlich verliert sich der Film meiner Meinung nach dann in einem Actionspektakel, das doch sehr routiniert daherkommt und sich eher in Gags flüchtet, als sich tatsächlich mit gewichtigeren Analysen des allgemeinen politischen Geschehens auseinanderzusetzen. Und ich finde, das wir auch an diesem Abend insgesamt gesehen.
Interessant. Herr Hediger, inwiefern steckt, wie Frau Wintermeyer das schon gerade angedeutet hat, in jeder Oscarverleihung eine Art Selbstinszenierung und auch Selbstvergewisserung, was Hollywood jetzt gerade ist bzw. auch sein möchte.
Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt dieser Zeremonie, wie sie jedes Jahr durchgeführt wird.
Da werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen.
Das spiegelt sich in der Auswahl der Gäste oder jedenfalls derer, die dann in den Vordergrund gerückt werden durch die Moderation und durch die Regie. Es stellt sich immer die Frage, wie vor allem die Moderation aktuelle Politik kommentiert. Hier waren ja die Rollen dann auch noch verteilt. Jimmy Kimmel, der Late-Night-Talkshow-Host, der zwischenzeitlich aus dem Programm gedrängt werden sollte von der Trump-Regierung und nun wieder sendet, hat zum Beispiel die Kategorie für den wichtigsten oder für den besten Dokumentarfilm präsentiert und es da geschafft, ein paar Witze über Melania Trumps Vanity Project, ihres Dokumentarfilms, unterzubringen. Da gab es auch eine Rollenverteilung. Also das ist schon eine Veranstaltung, bei der Hollywood der Welt zu zeigen versucht, wie es sich selbst auch sieht. Und es ist eine Veranstaltung, mit der es Hollywood auf jeden Fall gelingt, die Aufmerksamkeit eines sehr, sehr großen Publikums an sich zu binden, auch durch diese Sportformel der Konkurrenz zwischen den Filmen, die sich da balgen um die Preise. Mein Favorit wäre Sinners gewesen, wenn es darum geht, künstlerische Leistungen auszuzeichnen und Innovation anzuerkennen. Da muss man sagen, Ryan Coogler hat einen Film gemacht, für den es in dieser Form kein Vorbild gibt und der auf eine Art und Weise afroamerikanische Geschichte thematisiert und zugänglich macht für ein sehr, sehr breites Publikum, die schon sehr beeindruckend ist. Verglichen damit halte ich One Battle After Another in der Tat auch für einen sehr viel konventionellen Film.
Und im Nachgang wird diese ganze Veranstaltung natürlich auch nochmal durchkommentiert und rezensiert und wird geschaut, wer hat was gesagt. Wenn man den Kommentatoren in den deutschen Medien folgt, dann war das vor allem ein ängstliches Bild, das Hollywood abgegeben hat. Die Oscars waren ja meist relativ unpolitisch, aber diesmal hätte es natürlich sehr viele Anlässe und Anknüpfungspunkte gegeben, sei es der Iran-Krieg oder alleine nur die Bewachung und die Sicherheitsvorkehrungen bei der Veranstaltung. Was würden Sie sagen, hat Hollywood tatsächlich Angst vor Trumps Rache, wie es die Zeit geschrieben hat? Der Spiegel sprach gar von einer feigen Veranstaltung, Frau Wintermeyer.
Ich würde sagen, wir sehen Hollywood in einer Art Schockstarre. Und damit möchte ich gar nicht die Verantwortung von der Branche nehmen, denn ich finde, man muss nochmal differenziert darauf schauen, wer hat was zu verlieren. Das heißt, wenn man darauf guckt, was vielleicht ein kleinerer Drehbuchautor in dieser Situation tun kann, was er leisten kann, dann verstehe ich die akute Jobangst, die vielleicht mit einem allgemeinen Stimmungswandel in Hollywood einhergehen könnte. Wenn wir uns aber auf die großen Stars, die wir an diesem Abend eben vor allem sehen, fokussieren, dann finde ich, könnte man durchaus erwarten, dass es das ein oder andere größere politische Statement gibt. Sie haben es selber gesagt, die Oscars sind traditionell nicht besonders politisch, aber auch ein Schweigen ist in einer Situation, wie wir sie gerade erleben, wo eben im Inneren der USA, aber auch im Äußeren eine so große Veränderung stattfindet, hat auch das eine Bedeutung. Und das bedeutet auch immer ein Stück weit, mitzutragen, sich nicht dem zu widersetzen, was hier gesagt wird, was hier passiert in den USA, heißt auch, ein stilles Einverständnis zu geben. Das heißt, in der Hinsicht bin ich auch etwas enttäuscht von der Branche. Man hat es doch eher, wenn überhaupt, wieder den Europäern überlassen. Das ist es ja, was man öfter über Hollywood sagt. Ich würde sagen, die klarste Meinungsäußerung kam hier von Javier Bardem und das war wahrscheinlich auch kein Zufall.
Der gesagt hat, no war on free Palestine. Allerdings, wenn ich richtig gesehen habe, auch mit der Hand in der Tasche. Und natürlich ist es alles eine relativ bequeme Position, von der ausgesprochen wird. Wenn schon die Privilegierten sich nicht äußern, wer soll denn dann den Mut haben? Das hat Daniel Kehlmann im Vorfeld geschrieben und sozusagen die Stars ermahnt, sich politisch zu äußern. Herr Hediger, hat er recht?
Die Frage ist, was Stars mit solchen Äußerungen an dem Abend wirklich erreichen können. Das wäre dann schon im Wesentlichen Imagepflege für eine Industrie, deren Geschäftsmodell schon auch darauf basiert, dass sie im Grundsatz funktioniert wie eine Bürokratie im Sinne von Max Weber, nämlich neutral und allen gleichermaßen zugewandt. Der Filmwissenschaftler Thomas Elsässer hat in einer ausführlichen Analyse von dem ersten Avatar-Film mal die schöne Formulierung geprägt, dass Hollywood immer eine Strategie der Structured Ambiguity, der strukturellen Ambiguität fahre und die Filme so erzähle, dass immer verschiedene weltanschauliche Muster sich darauf projizieren lassen mit derselben Berechtigung. Und es gibt ein paar Episoden in der Geschichte des Hollywood-Systems, wo Studiochefs sich politisch dezidiert positionieren wollten. Es gab Doris Sherry in den 1950er Jahren, ein Schwiegersohn des Studiogründers Louis B. Mayer, der versucht hat, in der Zeit der Bürgerrechtsbewegung das Studio gewissermaßen links zu positionieren mit desaströsen kommerziellen Resultaten. Und die sichere Strategie, also man darf nicht vergessen, das ist eine Industrie, die von der Wall Street finanziert wird und die an ihren pekuniären Resultaten zunächst gemessen wird und nicht an ihren künstlerischen Output. Die Strategie ist es immer, möglichst politisch und kulturell sich nicht festzulegen und das größtmögliche Publikum anzusprechen und mitzunehmen. Mhm. Und wenn dann an den beiden Awardshows politische Statements abgegeben werden, dann ist das, wie es auf Amerikanisch so schön heißt, ein Sugar High für die sich dadurch angesprochen fühlenden Kreise. Aber eine große politische Wirksamkeit hat das nicht wirklich. Fairerweise muss man vielleicht sagen, dass die Industrie im Moment schon in einer großen Umbruchphase ist. Wir sehen die größten strukturellen Veränderungen seit den 1920er Jahren, die Zusammenlegung großer Studios.
Über die Struktur würde ich gerne später noch sprechen. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt natürlich, der noch zur Sprache kommt. Frau Dierbeck-Siebeler, wie wichtig sehen Sie Promis als politische Orientierungsgröße? Also inwiefern ist es wichtig, sich da zu äußern und hinzustellen? Kielmann hat ja auch den Begriff der Komplizenschaft, der Mittäterschaft verwandt. Hat man auch als Filmschaffender das Gefühl, eine besondere Verantwortung zu tragen?
Das kann ich allgemein nur schwer beantworten, weil da muss jeder, denke ich, für sich selber sprechen. Das haben wir ja bei der Berlinale auch erlebt, dass die Kunstform des Films über den Film selbst sich auch äußern kann. Deswegen, wie gesagt, war mein Favorit auch One Battle After Another, weil ich finde, dass da eine Form von Statement oder Kritik untergebracht wird auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, so dass viele Menschen den Film sehen und unterschwellige Botschaften mitnehmen können. Wobei ich Sinners auch mehr Oscars noch gegönnt hätte, weil ich das auch wirklich beeindruckend finde, wie die afroamerikanische Community also dargestellt wird und Raum bekommt und ja einfach nochmal anders sichtbar wird als in vielen anderen Filmen. Für jeden Einzelnen, denke ich, ist es wirklich eine Entscheidung, was riskiere ich, wenn ich mich öffentlich äußere. Wir wissen, glaube ich, alle, dass wir zwar in einer Demokratie leben, die aber doch bestimmte Restriktionen von der Politik zu erwarten hat, wenn man sich äußert. Das finde ich persönlich äußerst dramatisch, also gerade auch in Deutschland, weil das ist das Land, in dem ich lebe. Trotzdem würde ich persönlich mir wünschen, dass man dieses Medium, das so viele Menschen erreicht, noch stärker nutzt, um ein gewisses Bewusstsein zu schaffen und eine gewisse kritische Haltung gegenüber bestimmten Zuständen in welchem Land auch immer. Und von daher glaube ich, dass es auch nutzen könnte, wenn Menschen einer gewissen Prominenz sich öffentlich äußern. Das finde ich bei den Grammys beeindruckend, ganz ehrlich. Also wie Musiker und Musikerinnen heraustreten und sich mit ihrer Gesellschaft auseinandersetzen und die auch kritisch betrachten und das auch einer Öffentlichkeit mitteilen. Also mein Wunschdenken wäre, dass unser Land sich stärker politisiert und auch äußert, und das kann ich dann auch noch auf die Welt ausdehnen und mir von einer Verleihung wie den Oscars wünschen, ja.
Welche Bedeutung bekommen dann die Filme selbst als ästhetisches Abbild zum Beispiel von Widerstand, von Sorge gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen? Das muss ja gar nicht unbedingt der moralische Zeigefinger sein. Das wurde ja jetzt auch in diesem Oscar-Feld immer wieder gelobt, dass das vielfach gelungen ist. Frau Wintermeyer, welche Bedeutung kommt dann einer Qualität von Filmen auch zu?
Na, die ist natürlich besonders wichtig, gerade auch wenn die Zeiten so politisiert sind und auch wenn ich selbst zwischen Sinners und One Battle After Another einen großen Unterschied aufmachen würde, wie gut ihnen es gelingt, politische Botschaften tatsächlich zu vermitteln, wobei es auch, würde ich sagen, nicht die erste Aufgabe ist, eines Filmes politische Botschaften in diesem Sinne zu vermitteln, sondern zum Nachdenken anzuregen, dann kann man doch sagen, dass es natürlich spannend ist, dass wir gerade zwischen diesen zwei Filmen einen Zweikampf erlebt haben, die eben im Grunde ein politisches Ansinnen haben. Und bei allen Unterschieden kann man auch sagen, die Spaltung des Landes in den USA wird in beiden Fällen thematisiert. Im Jetzt wie in der Vergangenheit, die Wunden, für die sich vor allem auch Sinners natürlich interessiert. Ich würde auch sagen, in der gesamten Riege dieser ersten Filmkategorie haben wir spannende Zeitdiagnosen. Ich würde sagen, in den anderen Filmen vielleicht sogar noch fundierter als in diesen zwei genannten. Auch ein Bogonia von Yorgos Lanthimos beschäftigt sich mit sehr zeitgemäßen, wenn er letztlich auch immer wieder auf die Dominanz der Tech-Branche anspielt. Auch ein Train Dreams, auch wenn er in einer anderen Zeit angesiedelt ist, der sich mit den Kämpfen und den Härten eines Arbeitsalltags und eines im Kleinen gelebten Lebens beschäftigt. Das heißt, das Politische ist hier schon sichtbar. Ich finde auch wichtig, dass das Politische selbst sichtbar ist. Man kann sich aber dennoch auch noch mal fragen, mit den Auszeichnungen, die an diesem Abend gemacht wurden, wo sich die Oscars auch filmisch hinbewegen. Ich habe es versucht, in meiner ersten Antwort schon mal anzudeuten, dass es eben auch symptomatisch ist ein Stück weit. Also das Politische soll postuliert werden, es soll aber nicht unbedingt ganz tief und ganz schwer verhandelt werden. Ich finde auch, wenn man diesen Abend in Verbindung setzt mit den vergangenen Jahren, dann setzt sich für mich auch eine andere Tradition fort, nämlich dass man doch eher wieder die männliche Erzählung in den Fokus rückt. Mhm. Auch wenn sie jetzt im Falle von One Battle After Another progressiver daherkommt, das auf jeden Fall. Aber ich hatte gerade im Jahr 2020, ich glaube, das ist so die größte Zäsur, die die Oscars erfahren haben in den vergangenen Jahren mit dem Sieg von Parasite, dem Sieg des ersten nicht englischsprachigen Films in dieser Kategorie. Da schwang eine gewisse Hoffnung mit, dass es möglich ist, auch diesen Abend zu dominieren, abseits einer klassisch männlichen Erzählung. Das heißt, dass ein Ensemblefilm möglich ist. Auch die Jahre danach haben gezeigt, wie der Gewinn von Nomadland oder Everything Everywhere All at Once, dass es ein Umdenken gibt. Für mich steht nun dieser One Battle After Another, nochmal dezidiert rausgegriffen, eher in der Tradition der letzten zwei Jahre, eines Oppenheimers beispielsweise, wo dann doch wieder der tragische Held im Fokus steht, oder auch eines Anora, wo wir zwar eine weibliche Hauptfigur haben, aber doch wieder sehr in männlichen Blickregimen eingeordnet. Das heißt, auch wenn unterm Strich diese Filme viel Politisches aussagen, wenn sie progressiver daherkommen, würde ich sagen, es lässt sich eine grundsätzliche Tendenz, die wir in der ganzen Gesellschaft beobachten können, eher die Rückkehr zum Männlichen, zum etwas Tradierteren, auch da beobachten. Und die macht mir durchaus auch, ich würde noch nicht von Sorge sprechen, ich würde sagen, Hollywood ist hier in einem Schwebezustand, aber sie gibt mir zu denken. Also ob sich auch in diesem progressiveren Feld, in diesen progressiveren Erzählungen doch ein bestimmter Kern dessen erhält oder beziehungsweise wieder zurückentwickelt zu dem, was wir lange in Hollywood gesehen haben und jetzt womöglich auch unter dem Einfluss von Trump perspektivisch wieder mehr zu sehen bekommen. Er hat ja auch selbst gesagt, er wünscht sich eigentlich den männlichen Helden, den männlichen amerikanischen Helden zurück.
Ich finde das einen wahnsinnig interessanten Aspekt und auch schön, das so eingeordnet zu bekommen, weil ich natürlich aus einem anderen Blickwinkel das Ganze betrachte und teile die Sorge von Frau Wintermeyer, dass wir wieder uns stärker in eine Richtung bewegen, in der es männliche Helden und weibliche Modepüppchen gibt oder schmückendes Beiwerk von Frauen eher erwartet wird als alles andere. Ja, es ist zu beobachten und das macht mir auch durchaus Sorge. Auch wenn ich mir gerade angucke, wie die Schauspielerinnen, also ich möchte Demi Moore und Nicole Kidman kurz rausgreifen, sich gestalten auf diesen Veranstaltungen oder überhaupt ihren Körper so runterhungern, dass sie aussehen wie 12-, 13-Jährige mit dem Kopf einer 38-Jährigen durch Plastic Surgery. Das finde ich alles erschreckend und würde mir wünschen, dass da Hollywood auch was dagegen setzt, weil es wirklich eine wahnsinnige Reichweite hat. Es wird wieder viel mehr über Kleider und so weiter berichtet als über die Inhaltlichkeit und vielleicht ist das eine Möglichkeit, da andere Statements zu setzen.
Mhm. Wobei man natürlich gerade, wenn ich das kurz einwerfen darf, die Figur von Teyana Taylor in One Battle After Another, die Freundin von Leonardo DiCaprio sozusagen mit schwangerem Bauch und Maschinengewehr obendrauf und Salven, die sie abfeuert, kann man natürlich auch als Versuch eines anderen Entwurfs von Frauenfigur darstellen. Aber ich wollte Herrn Hediger auch noch mit reinziehen. Was würden Sie sagen? Erleben wir zumindest unterschwellig so einen konservativen Backlash auch in den Erzählungen?
Ich würde eher sagen, was wir sehen, ist relativ konstant. Es gibt so manchmal gewisse Entwicklungen hin zu einer größeren Geschlechtergerechtigkeit in der Verteilung der Verantwortung und der Entscheidungsmacht in der Industrie. Aber es bleibt dabei, dass die Anzahl der RegiepreisträgerInnen in der Geschichte der Oscars immer noch absolut verschwindend ist im Vergleich zu den Preisen, die an Männern gegangen sind. Es gibt Filmindustrien auf der Welt, in der Frauen deutlich mehr zu sagen haben als in Hollywood, zum Beispiel in Nigeria, wo eine ganze Reihe von einflussreichen RegisseurInnen und ProduzentInnen sich der Industrie bestimmen. Davon ist Hollywood immer noch weit entfernt und das schlägt sich dann natürlich durchaus auch in den Filmen nieder. Backlash, ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Geschichte, die mit Verlaub gesagt von den Medien ausgerufen wurde, dass die Wiederwahl von Trump für eine große kulturelle Trendwende stehe. Vielleicht drückt sich darin auch eine gewisse Sehnsucht gewisser Akteure aus. Jetzt, wenn man es wieder auf die Politik runden, den Kurs und das unterbricht, die Wählerverhältnisse in den USA sind relativ konstant. Trump hat die Wahl sehr knapp gewonnen. Da jetzt eine große kulturelle Wende auszurufen, scheint mir ein bisschen übereilt. Aber es gibt natürlich auch einen gewissen kulturellen Opportunismus der Industrie und bestimmte Entscheidungsträger, die, wie gesagt, nach wie vor vor allem Männer sind, die dann glauben, sich auf bestimmte Präferenzen, vermutete Präferenzen des Publikums ausrichten zu müssen.
Ich würde auch nicht von einer großen Trendwende sprechen. Ich würde von einer schleichenden Entwicklung eher sprechen. Und ich finde, die muss man noch genauer beobachten, weil bei etwas Schleichendes ist potenziell noch abzuändern. Ich würde auch sagen, dass man das Schleichende schon seit einigen Jahren beobachten kann, wenn wir uns jetzt ganz kurz einen Moment vor den Oscars lösen. Auch das Revival des Western-Genres beispielsweise, dieses ganze Taylor Sheridan-Universe, was wir bei Paramount aufgebaut bekommen, das ist ja auch ein Ausdruck von...
So die Yellowstone-Serie als, genau, als Zentrum, ne?
Genau, eine gewisse Sehnsucht nach dem tradierteren Männlichen. Und ich möchte gar nicht allein auf diesen Männlichen hier so herumreiten, aber um die These, die ich vorhin gemacht habe, nochmal kurz zu untermauern. Wenn wir uns das Feld anschauen, der Filme, die dieses Jahr als bester Film nominiert waren, dann ist es erschreckend, wie wenige Frauenfiguren tatsächlich eine tragende Rolle spielen. Dezidiert würde mir da als erstes Hamnet einfallen. Bei Sentimental Value können wir vielleicht noch drüber sprechen. Da ist es ja vor allem auch Stellan Skarsgård-Figur, der Regisseur, der da relevant ist. Und kommen Frauen doch vor, vereinfacht ausgedrückt, aber um eben auch eine These bauen zu können, dann sind das vor allem die Mütterrollen oder es sind die Schwester oder die Töchter. Und ich finde schon, dass man das durchaus kritisch nochmal beobachten kann und auch sich fragen kann, warum das denn so ist. Nun ist das, wie Herr Hediger auch richtig gesagt hat, natürlich sehr eng verbunden damit, wer in Hollywood das Sagen hat. Aber auch da, finde ich, kann man auch nochmal sagen, ja, vielleicht muss ich auch noch etwas tun. Denn die Academy, die ja mittlerweile aus ungefähr 11.000 Mitgliedern besteht, die hat sich beispielsweise in Hinsicht auf eine POC-Besetzung, also dass People of Color verstärkt darin vorkommen, tatsächlich positiv entwickelt seit den Jahren 2015 und 16, als es eben diesen Aufschrei von Oscar So White gab. Wenn wir aber gucken, wo sie quasi herkamen, wie viele Frauen in diesem Gremium vertreten waren und wie viele es heute sind, dann ist das Wachstum nicht so groß. Natürlich war es damals schon besser als die POC-Repräsentation, aber wir sind jetzt auch ungefähr bei einem Drittel. Und banal gesagt, wir sind die Hälfte der Bevölkerung. Da ist ein Drittel immer noch sträflich wenig.
Natürlich. Wir reden in diesem SWR Kulturforum über die Oscars 2026. Make Hollywood Great Again ist der Titel unserer Sendung mit der Filmkritikerin Arabella Wintermeyer, dem Filmwissenschaftler Vinzenz Hediger und Anja Dierberg-Siebler, Castingdirektorin aus Berlin. Wenn ich jetzt diese Mitte unserer Sendung nutzen darf, auf den historischen Moment quasi dieser Oscar-Verleihung nochmal hinzuweisen, nämlich die erste Kamerafrau, die einen Oscar gewonnen hat. Einmal Autumn Durald Acapor für den Film Sinners und zum zweiten die neue Kategorie Casting. Frau Dierberg-Siebler, man kann ja über Casting auch viel verändern vielleicht oder viel beeinflussen, was so ein Gesicht eines Films angeht. Wie würden Sie Ihre Position beschreiben? Kommt man dann häufiger in die Situation, dass man denkt, ich würde gerne diese Person für die Figur besetzen, aber die Regie braucht jetzt den männlichen Topstar, aber es könnte eigentlich die Geschichte mit der Figur, die ich im Kopf habe, eine ganz andere Wendung nehmen. Hat man da Einfluss als Casterin?
Ja, ich würde das mal sagen, den hat man oder kann man sich erarbeiten. Also erstmal noch ganz kurz zu der Kamerafrau. Mhm. Ich finde es toll, dass eine Kamerafrau den Oscar bekommen hat, aber dass es erst bei den 78. Oscars der Fall ist.
98. waren sogar.
98? Mhm. Oh Gott. Ja. Das finde ich jetzt wirklich ein Hammer, ganz ehrlich. Also das finde ich beschämend. So, das einmal dahingestellt, das ist eine andere Diskussion. Im Casting-Bereich habe ich natürlich die Möglichkeit, ich lese das Drehbuch und kann mir meine eigenen Gedanken und Ideen sammeln, kann ich nicht nur, das ist mein Beruf, und dann in die Diskussion gehen. Und das sind so kleine Dinge, die man dann vielleicht erstmal ansetzt, dass man Geschlecht verändert von einem Arzt zu einer Ärztin oder dass man eben auch, und das haben wir in meiner Profession, auch meine Kolleginnen und Kollegen, machen wir schon relativ lange, dass wir auch die Herkunft eines Charakters verändern und People of Color besetzen oder aus der reichhaltigen türkischen Community in Deutschland. Also, dass wir versuchen, da den Blick zu weiten und diese Möglichkeiten zu eröffnen, dass wir Schauspielende aus unterschiedlichen Herkunftsländern wegen mir oder mit unterschiedlichen Biografien in Deutschland an Schlüsselpositionen gerne auch besetzen. Das sind lange Diskussionen teilweise, aber wenn man die nicht führt oder wenn man da nicht die entsprechenden Fragen stellt, dann passiert das gar nicht. Und diese in Anführungsstrichen Macht haben wir schon, in eine Diskussion zu gehen, Vorschläge zu machen. Es sind selten die Regisseure oder Regisseurinnen, die bestimmte Stars wünschen oder bestimmte sogenannte Namen. Das kommt oft von den Menschen, die von außen nochmal quasi das Geld geben, wie es so schön heißt, also von Verleihern oder Sendern, wo es heißt, okay, damit gewinnen wir mehr Publikum, da bekommen wir dann eine größere Aufmerksamkeit. Das gibt es alles, aber auch da kann man in Diskussionen gehen. Also mein Beruf ist nicht Namen sammeln, Listen abgeben und jemand anderer kreuzt dann nach dem Multiple Choice an, wen er gerne dabei hätte, sondern das sind sehr fein gebaute Ensemble und deswegen habe ich persönlich mich auch sehr gefreut über die 5 Nominierungen für den Casting-Oscar, weil in Hamnet, Marty Supreme, Secret Agent, Blood and Sinners, das sind sehr ungewöhnliche Ensemble, das sind nicht die Hollywood-üblichen, ich will gar nicht von Gesichtern reden, sondern das sind wirklich sehr, sehr besondere Schauspielende und Charaktere, die da zusammengebracht wurden. Und das war für mich A, ein großes Vergnügen und B, eine wahnsinnig schwere Wahl.
Mhm. Was jetzt Figuren und Geschichten angeht, kann man ja vielleicht auch nochmal ein Augenmerk werfen. Ich glaube, Herr Jediger hat den Film angesprochen, Nobody gegen Putin, der Dokumentarfilm, der prämiert wurde. Das ist ja im Grunde ein Geschenk gewesen, letztendlich auch für die Oscarverleihung, ein Lehrer im Ural, der patriotische Bildungspolitik machen soll und dann eben quasi gezwungen wird zu filmen, was dort passiert und das dann als Tarnung benutzt, das Filmmaterial aus der Landesschaft und eine ganz andere Art von Heldengeschichte erzählt beziehungsweise einen Einblick gibt, den man sonst nicht bekommt. Frau Wintermeyer, wo wären so Gelegenheiten für die Filmbranche, vielleicht auch für Hollywood, sich nach anderen Geschichten umzusehen, wenn wir uns danach sehnen, sagen wir mal so, wenn wir Geschichten haben wollen, die näher an der Lebenswelt dran sind?
Ich glaube, die Geschichten gibt es bereits. Also ich glaube, da muss man sich gar nicht weit umsehen. Ich finde auch, dass es da eine gewisse Öffnung bei den Oscars auch gibt. Also ich glaube, die Internationalisierung tut da tatsächlich auch sehr gut, dass wir jetzt eben auch in der besten Filmkategorie mittlerweile einen Secret Agent beispielsweise sehen oder einen Sentimental Value. Das heißt, es ist schon gar nicht mehr dieser allein amerikanische Blick, auf den sich da fokussiert wird. Aber ich glaube dennoch, dass es in dieser Gewinnerriege selbst doch wieder auf das hinauslaufen muss, was sich in den letzten Jahren eben als vielversprechend erwiesen hat. Ich nenne das so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt die Game of Thrones Formel. Also mir scheint es so, als müsste, um tatsächlich erfolgreich zu sein hier bei den Oscars, ein Film zweierlei mitbringen. In erster Linie einen gewissen intellektuellen Anspruch. Das heißt, es muss zumindest eine solche Rahmensetzung geben, wie es sie auch in One Battle After Another gibt. Das heißt, man kann sich tiefer mit diesem Film beschäftigen und auf der anderen Seite braucht es doch wieder die Massentauglichkeit in Form von affektiveren Aspekten, sei es in Form von Action, sei es in Form von Gewalt, sei es in Form von Sex, also das, was einfach besonderen Unterhaltungswert geriert. Und ich würde sagen, wenn beides da ist, wenn beides funktioniert, dann hat man auch in den letzten Jahren eine gute Chance, bei den Oscars stattzufinden. Sie haben jetzt nach anderen Lebenswelten gefragt. Vielleicht wäre das auch die Möglichkeit, um nochmal einen ganz kurzen Blick auf die Snubs zu werfen. Ich finde ja, dass in diesem Jahr...
Also die Filme, die nicht berücksichtigt wurden sozusagen oder die...
Ganz genau. Das ist natürlich immer eine sehr subjektive Betrachtungsweise auch, was man da als Snub erachtet. Aber ich finde schon auch, wir hatten das Thema jetzt auch nun mal, was die Darstellung von weiblichen Erfahrungen angeht. Ich finde, bei Die My Love von Lynn Ramsey könnte man darüber streiten. Wenn man aber wiederum auf das Testament of Anne Lee schaut von Mona Fastfold, dann kann man eigentlich kaum rechtfertigen, dass dieser Film wirklich keinerlei Oscar-Nominierungen bekommen hat. Mindestens in den technischen Kategorien kann man sich das eigentlich kaum erklären, gerade wenn man sich anschaut, was tatsächlich hier Berücksichtigung fand. Das heißt, Hollywood müsste gar nichts Neues kreieren, um diese Vielfalt an Perspektiven tatsächlich abzubilden. Es müsste sich nur mehr dafür interessieren, beziehungsweise, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, es ist natürlich auch immer eine Kampagnensache. Das heißt, wofür geben die Verleiher auch tatsächlich Geld aus? Was erachten sie selbst als aussichtsreiche Kandidaten und erzählen eben bestimmte Welten dazu, andere Lebensrealitäten eher nicht, leider.
Wie die Oscars funktionieren, das wissen wir vier in diesem Raum sicher, aber vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, weil es gibt ja nicht die Academy und die Oscars, die dann da einen Einfluss drauf nehmen könnten oder so, sondern das sind die 11.000 Mitglieder. Das heißt, man sieht um die 250 Filme in einem relativ kurzen Zeitraum und dann wählen die Mitglieder. Mhm. Und da kommen die Kampagnen ins Spiel. Also die großen Player wie Netflix, denen ja auch gedankt wurde ohne Ende, die bringen viel Geld mit, um die Filme an die Mitglieder zu bringen. Die machen Special Screenings und so weiter. Also sich da durchzusetzen, wenn man diese Budgets nicht hat, ist gar nicht so einfach.
Vielleicht zwei Punkte. Stichwort Kampagne, das wurde jetzt mehrfach erwähnt. Die Kampagnenführung, das ist wie Wahlkampf, die ist natürlich schon sehr wichtig. Und es gibt einzelne Figuren auch in der Geschichte Hollywoods, die sich auf diese Kunst besonders gut verstanden. An erster Stelle zu nennen ist der mittlerweile aus der öffentlichen Wahrnehmung aus guten Gründen völlig verschwundene Harvey Weinstein und seine Firma Miramax, der in den 90er Jahren Oscar um Oscar einzusammeln verstand, eben deswegen, weil er sehr, sehr aggressive Kampagnen geführt hat und die damals noch etwas kleinere Academy auch in seinem Sinne beeinflussen konnte. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu den kleineren Filmen. Anekdote von vor vielen Jahren. Ich saß mal in Cannes in den 90er Jahren in einer Vorführung von Secret and Lies von Mike Lee, einem englischen Kitchen Sink Film, neben zwei etwas, also Herren um die 40, die offensichtlich für ein Studio arbeiteten, denen ich ein bisschen zugehört habe. Und als der Film fertig war, hat der eine zum anderen gesagt, that's the kind of movie I would like to make. Also das ist die Art von Film, die ich eigentlich gerne machen würde. Und die Oscars sind auch so ein bisschen eine Gelegenheit, für die Industrie zu zeigen, schaut mal her, wir können auch Kunst und genau diese Sehnsüchte in den Vordergrund zu rücken und Filme zu prämieren, die man eigentlich gerne selbst gemacht hätte, aber die sich so leicht im großen System, wo es um das Geld geht und wo die Haupteinnahmen mit den Blockbustern gemacht werden, eben nicht ohne weiteres realisierbar sind.
Was ich gerne noch ansprechen möchte, ist die Frage, die dann damit zusammenhängt, welche Filme können denn künftig gemacht werden? Und das hängt ja immer sehr an Geld und Macht und Einfluss. Herr Hediger, Sie haben eben vom Opportunismus der Industrie gesprochen. Es gibt ja unter der Regierung Trump die Haltung, dass Hollywood progressiv und liberal wäre und man da auf jeden Fall was dagegen setzen müsste. Also Trump hat Ambassadors bestellt, sogenannte Kulturbotschafter, Sylvester Stallone, John Voight oder Mel Gibson, der auch schon mit rassistischen Äußerungen aufgefallen ist.
Figuren mit bedeutendem Einfluss in Hollywood.
Ja. Was ist sozusagen zu erwarten? In welche Richtung könnte Hollywood unter politischem Druck sich wandeln? Könnte das auch von diesem liberalen Image wieder in eine eher konservativere, rechtere Ecke gehen?
Eine Gegebenheit, die schon besonders ist im Moment, ist, dass die Industrie einen größten Strukturwandel seit den 1920er Jahren durchläuft. Das hat angefangen mit der Übernahme von 21st Century Fox durch Disney und setzt sich jetzt fort mit der Übernahme von Warner Brothers durch Paramount. Und da ist auch wichtig zu sagen, dass der Besitzer von Paramount oder die Besitzer von Paramount, das ist die Familie Ellison, die über den Software-Riesen Oracle zu Geld gekommen ist und die zu den tatkräftigsten Unterstützern von Trump gehört. Mhm. Und der Studiochef von Paramount, David Ellison, der Sohn von Larry Ellison, der fährt einen ganz klar ideologisch auf der Linie von Trump sich ansiedelnden Kurs. Eine seiner ersten Maßnahmen nach der Übernahme von Paramount war es auch, Leuten wieder Arbeit zu geben, die nach MeToo aus dem Verkehr gezogen worden waren. Also da gibt es schon einen Backlash und eine Rückabwicklung von gewissen Errungenschaften. Und es ist zu erwarten, dass besonders in der Personalpolitik es in dieser Richtung zumindest bei diesen beiden Studios weitergehen wird. Ob sich das auf Dauer auszahlt, ist eine andere Frage. Wie ich vorher schon gesagt hatte, Structured Ambiguity ist die erfolgreichste Strategie von Hollywood. Man versucht es allen irgendwie recht zu machen und niemanden auszuschließen. Der offene Rassismus der Trump-Regierung ist eine bekannte Tatsache und viele Vertreterinnen und Vertreter dieser Regierung. Hollywood hat da das Problem, dass die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen zwar 11% der Bevölkerung ausmachen, aber über 20% des Kinopublikums. Das heißt, wenn man dann die Inhalte zu sehr in eine offen rassistische Richtung treiben würde, würde man einen guten Fünftel des eigenen Publikums vergraulen. Und das kann auch nicht im Interesse der Industrie sein. Also es ist schon eine heikle Verhandlung, die der Industrie da bevorsteht. Was die Übernahme von Hollywood-Studios durch Milliardärsöhne angeht, da gibt es auch eine Vorgeschichte. Zum Beispiel Edgar Bronfman Jr. hat mal in den 90er-Jahren, das ist der Erbe des Seagram-Whisky-Imperiums, Universal gekauft und dann wollte unbedingt Studiochef sein, hat einen guten Teil der Investitionen der Familie in den Sand gesetzt durch die Studioübernahme und das Studio dann auch sehr bald wieder verkauft. Also ich bin einigermaßen zuversichtlich, dass David Ellison scheitern wird und Paramount dann eine Zukunft in anderen Besitzerhänden haben wird.
Erwarten das die anderen auch? Also gerade Warner hat ja jetzt die beiden zumindest größten und wichtigsten Filme dieser Oscar-Kampagne hervorgebracht. Ist eigentlich ein Studio, das sehr risikofreudig war und progressivere Erzählweisen auch eine Chance gegeben hat auf jeden Fall. Wie sehen Sie diese Übernahmegeschichten im Hintergrund?
Ja, ich sehe das auch durchaus als potenziell gefährlich an, auch wenn man sich ansieht, Paramount war jetzt in diesem Jahr bei den Oscars mit gar keinem Oscar vertreten letztlich, also hatte nichts gerissen in diesem Feld. Generell auch die Marken, auf die Paramount noch bauen kann, das ist dann sowas wie Transformers, dann ist das sowas wie Top Gun. Wenn man sich vorstellt, natürlich ist der Weg, von dem Warner kommt, dahin sehr, sehr weit und es ist zu hoffen, dass er nicht so aussehen wird, also dass das letztlich irgendwann bei Warner ähnlich aussieht. Viele haben ja jetzt auch eine gewisse Jobangst, dass es eher Paramount sein wird, wo gekürzt wird. Aber ja, Paramount hat ja schon ein gewisses Programm, ist für mich sehr zentral, sinnbildlich für das, was ich vorhin umrissen habe, eher diese Hinwendung zum männlichen Helden, auch in diesem Taylor Sheridan-Universe. Das heißt, ja, gerade ist Warner der strahlende Stern und man fragt sich, wie lange er das womöglich noch ist. Ich möchte aber noch hinzufügen, mir macht eben auch die Branche ein bisschen vor dem Hintergrund Sorge, dass sie teilweise auch sehr proaktiv sich an diesen gesellschaftlichen Wandel anpasst, wo sie es noch gar nicht müsste. Also ich erinnere noch mal kurz daran, schon als Trump gewählt worden ist und noch gar nichts in diese Richtung unternommen hat. Also man muss ja auch noch mal sagen, eigentlich ist der US-Präsident noch sehr passiv mit seinem Einfluss auf Hollywood. Dennoch haben Disney, Apple und Prime Video, ich glaube, es waren noch mehrere sogar, sofort ihre Diversitätsprogramme eingestampft. Das heißt, es lässt natürlich insgesamt daran zweifeln, dass es so weit her ist mit einer Haltung oder mit einer Wertevorstellung. Es ist natürlich immer richtig, dass es zuerst am monetären interessierte Unternehmen sind. Dennoch, es passiert ja schon ohne den Druck, dass man hier zurückdreht, was man als Errungenschaft verstanden hat. Ich frage mich, wenn der Druck dann tatsächlich kommt aus Washington, was passiert denn dann? Also man könnte nur hoffen, dass wenn der Druck dann tatsächlich kommt, dass vielleicht auch die Widerstandskräfte aktiviert, die wir momentan noch nicht beobachten können. Aber ich bin nicht allzu optimistisch, was das angeht.
Da wäre ich in der Tat einverstanden. Also was wir gesehen haben im letzten 15 Monaten ist ein Ausmaß des vorauseilenden Gehorsams von großen Institutionen auf allen Ebenen, die schon ziemlich furchteinflößend ist, also dass so eine Universität wie Columbia einfach gleich den Schirm zumacht, wenn Trump mal hustet. Das ist schon ziemlich unglaublich. Die einzigen, die sich gewehrt haben, waren die Jesuiten in Georgetown, an der Georgetown University, wo auch die Rechtsfakultät übernommen werden sollte. Und die haben dann einfach einen kurzen Brief geschrieben und gesagt, dass Trump und seine Kollegen sich sonst wohin scheren sollen. Und in Hollywood hat man das schon auch gesehen. Wobei ich sagen würde, diese rasche Einstellung aller Diversitätsprogramme ist auch Ausdruck davon, dass deren Einführung nicht wirklich ernst gemeint war.
Ja.
Also wir haben es mit Institutionen zu tun, die sich in ihren patriarchalen Attitüden eigentlich ganz wohl befanden und das dann einfach gemacht haben, weil sie in diesem Moment davon ausgingen, dass das jetzt die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung ist, der man entsprechen muss. Und in dem Moment, in dem Trump die Lizenz erteilt hat, das alles abzuschaffen, haben sie die Gelegenheit freudig ergriffen und so viel wie möglich davon zurückgedreht.
Dem kann ich leider nur zustimmen. Das ist hat auch Auswirkungen auf Deutschland. Also die Diversität war ein Feigenblatt und opportun, weil man noch andere Publikumsströme generieren wollte. Und auch im deutschen Raum ist die Anfrage an Schauspieler mit, also People of Color oder mit anderen ethnischen Hintergründen, massiv zurückgegangen. Also das hat direkte Auswirkungen auch hier auf den deutschen Markt.
Ja, also insofern sind die Kinokanäle sozusagen auch kommunizierende Röhren. Von Hollywood gehen immer Signale aus. Welche Haltung kann man unter dem Vorzeichen hierzulande dem US-Kino einnehmen? Die Kinos hier sind ja auch abhängig von US-Importen, sage ich jetzt mal wirtschaftlich gewendet, vom Rohstoff Hollywood. Müssen wir noch stärker in europäischen Film investieren, damit wir unabhängiger sind von dem, was aus den USA möglicherweise künftig dann auch hier in die Kinos kommt?
Na, die Kinos in Deutschland haben sich ja abhängig gemacht auch, ne? Also von diesen Blockbustern. Sie leben sowieso ohnehin hauptsächlich vom Popcornverkauf, weniger von den Filmen an sich, aber auch die Machtkonzentration verschiedener Kinobetreiber, die immer mehr kleine Kinos aufkaufen und so weiter und dann eben die Blockbuster flächendeckend zeigen und anderen Filmen dadurch gar keine Chance geben, ist schon auch erschreckend, muss ich sagen, in diesem Land.
Es ist auch halt auch so, dass Hollywood, und jetzt entwickle ich schon wieder eine historische Perspektive, einen strukturellen Vorteil hat, der seit den 20er Jahren konsequent ausgenutzt wird. Das ist der jetzt immer noch größte Heimmarkt der Welt. Kulturell relativ homogen, eine Sprache. Zuschauerbesuchsfrequenz ist doppelt bis dreimal so hoch wie in Deutschland, also die Anzahl der Kinoeintritte pro Kopf und Jahr. Und das gibt den Hollywood-Studios einfach einen Vorsprung bei den Investitionsmöglichkeiten in große Projekte, den kein anderes Land im nordatlantischen Raum irgendwie einholen kann. Also der Heimmarkt von Deutschland ist einfach zu klein, der Heimmarkt von Frankreich ist auch zu klein, aber da gibt es wenigstens einen richtigen politischen Willen, noch eine eigene Filmindustrie zu haben. Und kein anderes Land der Welt kann da wirklich mithalten, außer jetzt China, natürlich immer schon Indien und auf seine Weise eben auch Nigeria. Vielleicht müssen wir einfach unsere Aufmerksamkeit anders verteilen und die Möglichkeiten nutzen, die sich jetzt auch bieten in einer stärker digital vernetzten Welt und Filmkulturen und Traditionen unsere Aufmerksamkeit schenken, die bisher nicht so im Zentrum standen. Ich mach mich immer zum Anwalt des nigerianischen Kinos, weil ich da auch zu tun habe, aber also wenn ihr schon mal auf Netflix seid, Leute, schaut euch mal ein paar nigerianische Filme an.
Es hilft den Kinos natürlich nicht so viel.
Wenn die Nachfrage groß genug ist, dann kommen sie auch ins Kino. Ich mache mich hier zum Lobbyisten von Nollywood, ja.
Stimmt, Frau Wintermeyer, muss man künftig dem Hollywood-Kino quasi was entgegensetzen, wenn man auch die Befürchtung hat, möglicherweise schlägt da eine rechtskonservative Elite durch, die Studios besitzt, die Tech-Unternehmen besitzt? Was würden Sie sagen?
Das wäre natürlich wünschenswert. Vielleicht, also ich kann meinen Vorrednern auch in den aller.
Also was entgegenzusetzen, meinen Sie, ist wünschenswert, ne?
Natürlich. Ich würde aber vielleicht noch, wir sind jetzt gerade sehr negativ, eine positive Beobachtung in dieser Gemengelage hinzufügen wollen. Und das ist ein neues europäisches Selbstbewusstsein, das ich beobachte in der Festivalkultur. Gerade in Cannes und Venedig, die Berlinale ist in diesem Jahr vielleicht nicht das beste Beispiel, aber dort hat man ja auch gemerkt, dass international eine größere Aufmerksamkeit mittlerweile auch wieder stattfindet. Beispielsweise auch, um bei den Oscars zu bleiben, die Verbindung zwischen den Gewinnern in Cannes und Venedig und den Gewinnern letztlich in Hollywood. Denn oft war es gerade in den letzten Jahren so, dass wer dort die Aufmerksamkeit bekommt, in Europa letztlich auch dort stattfinden wird. Das heißt, es wäre meiner Meinung nach jetzt das Momentum. Es gibt ja eben auch noch genug Menschen in der US-amerikanischen Filmbranche, die sich nach diesem liberalen, nach diesem freiheitlichen, nach dieser größeren Kreativität sehnen, dass man das Momentum nutzt, um tatsächlich dieses Selbstbewusstsein, das bereits wächst, meiner Meinung nach in Europa weiter zu stärken. Das ist nochmal ein anderes Themenfeld, aber ich finde ja auch, In Deutschland gab es jetzt ja auch wiederum positive Entwicklungen, was die Filmförderung angeht, beziehungsweise Versprechen dahingehend. Aber auch wir sind natürlich in eigenen kulturellen Debatten verstrickt. Das heißt, wenn wir jetzt so sehr die ganze Zeit auf die USA blicken, ist natürlich auch das etwas, was wir im Hinterkopf behalten müssen, dass diese Debatten, die die USA beschäftigen, über kurz oder lang auch zu uns kommen. Und ich würde sagen, das ist gerade auch das Moment, wo es potenziell beginnt, dass wir uns mit ähnlichen Fragen auseinandersetzen müssen.
Das war das SWR Kulturforum zu den Oscars 2026, Make Hollywood Great Again. Es diskutierten die Castingdirektorin Anja Dierberg-Siebler, der Filmwissenschaftler Professor Vinzenz Hediger und die Filmkritikerin Arabella Wintermeyer. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Carsten Umlauf.